Ja, das sind ja hauptsächlich der mit dem Decknamen Krause agierende Mathematikstudent aus Kleve. Und dann ist es der hauptsächlich der Klaus-Günther Annen aus Weinheim, der auch die Website Babycast betreibt. Das sind die Hauptakteure, die die Anzeigen machen. Es gibt daneben oder im Zusammenhang mit diesen beiden Herren eine ganze Reihe von Organisationen in Deutschland oder auch Europa und weltweit, die agieren mit dem Namen Lebensschutz, was ja insofern Fake News sind oder alternative Fakten, weil das ja im Grunde letztlich die Gesundheit und das Leben der Frauen schädigt, dieses Denken, dass man sagt, man müsste Abbrüche richtig verbieten und muss die Ärzte verfolgen, die Abbrüche machen, auch wenn das vielleicht so wie in Deutschland rechtmäßig möglich ist, dann will man ja letztlich nachher den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch ganz verhindern, den legalen, und damit gehen die Frauen dann den illegalen Weg und kommen zu Schaden.
Nun ist das Thema Schwangerschaftsabbruch und die Möglichkeit, eine eigenständige Entscheidung zur Familienplanung zu treffen, ja irgendwo auch eine Klassenfrage, denn Frauen, die sozioökonomisch benachteiligt sind, denen fällt es ungleich schwerer, an Informationen zu gelangen, lange Fahrtwege auf sich zu nehmen und auch Zugang zu einer psychologischen Betreuung zu finden.
Ja, wir haben sicher nicht mehr die Verhältnisse, die wir in 20er Jahren hatten, wo Hunderttausende zu Veranstaltungen und Demonstrationen kamen und so viele arme Frauen gestorben sind. Da war es ganz, ganz klar ein Klassenparagraf. Ne? Das hat auch damals die Sozialdemokratie sehr deutlich dagegen gewettert. Als sie dann aber nachher an der Regierung war, hat es auch nicht so wirklich was gemacht mit dem 218. Da gibt es eine Parallele zu jetzt. Und das ist ganz deutlich so, ne? Die Frauen, die nicht die Wege in Kauf nehmen können, die sich nicht so auskennen, die geraten eben dann auch auf diese Seite Babycast, suchen dort nach Adressen und werden ja dann auch oft auch von Ärztinnen und Ärzten diffamiert und bekommen eben oft nicht geholfen und gehen dann längere Wege, kommen dann später in der Schwangerschaft zum Schwangerschaftsabbruch. Letztlich finden die schon ihren Weg, aber sie kriegen doch sehr viele Knüppel zwischen die Beine geschmissen.
Sie haben jetzt gerade schon ein Thema angesprochen, und zwar die Stigmatisierung und Diffamierung, die Frauen widerfahren kann. Damit stellen Frauen, die sich eben gegen diese Schwangerschaft entscheiden, ja eine besonders vulnerable Bevölkerungsgruppe dar. Liege es da nicht in der Verantwortung eines Staates, eben diese zu schützen und auch zu unterstützen und da Regelungen zu finden?
Also als es diesen mühsamen Kompromiss damals gab, ja, und dann das Bundesverfassungsgericht 1993 diese Aussage getroffen hat, das ungeborene Leben muss geschützt werden und diesen ganzen Paragraphen 218 geschaffen hat, ist ja quasi diese schwierige Situation entstanden. Aber es war immer klar, dass auch die Frauen geschützt werden müssen und es ist Staatsaufgabe, ein flächendeckendes, ambulantes und stationäres Angebot für sicheren Zugang zum Schwangerschaftsabbruch zu schaffen. Und das nimmt der deutsche Staat momentan ja überhaupt nicht wahr, diese Aufgabe. Und im Gegenteil, also die Ärztinnen und Ärzte, die das machen, zum Teil, also man wird damit nicht reich. Diese Frage mit dem Vermögensvorteil ist ja auch schon eine Unterstellung, als würden Ärzte und Ärzte damit ein Vermögen verdienen, wenn sie Abbrüche machen. Das stimmt ja überhaupt gar nicht. Und diese Ärzte, die werden eben von diesen Abtreibungsgegnern, von den sogenannten verfolgt, angezeigt. Die Staatsanwaltschaften sind dem auch irgendwie hilflos ausgeliefert. Die stehen da oft überhaupt gar nicht dahinter, die Verfahren zu eröffnen. Die Polizei steht da auch oft nicht dahinter. Und dennoch passiert es und der Staat guckt sich das an.
Es wäre sicher auch eine andere Frage oder wahrscheinlich auch nicht, hätte es den Paragrafen in dieser Form nie gegeben, wenn jetzt Männer schwanger werden würden.
Ja, oder wenn die Frauen die Politik bestimmen würden. Ja, stellen Sie sich mal vor, wir hätten 20% Männer im Parlament. Ne? Dann sähe die Sache ja ganz anders aus und die Diskussion.
Der Paragraf 219a wurde am 26. Mai 1933 beschlossen. Damit stammt er aus einer Zeit, in der sich der Staat das Bestimmungsrecht über die Körper seiner Bürger und ja eben insbesondere auch Frauen herausnahm. Und dass dieser heute noch verwendet wird, ist ja eigentlich höchst blamabel. Wer blockiert denn hier eine Erneuerung der Gesetzgebung?
Na, momentan ist es ja hauptsächlich die Union, die, was auch schon sehr interessant ist, wir leben ja in einem weltanschaulich neutralen Staat angeblich, aber es werden ja hier doch fundamentalistisch denkende religiöse Weltanschauungen vertreten, die in dem Gesetz noch quasi enthalten sind. Und die AfD natürlich sowieso. Aber wir haben eben momentan das Problem, dass die Sozialdemokratie diesen Schritt wieder nicht geht, genau wie in den 20er Jahren, den sie damals angekündigt hat, nicht gegangen ist. Und momentan stehen wir eigentlich in einer ähnlichen Situation, dass die FDP hat signalisiert, sie würde mitmachen, auch bei einer Streichung des Gesetzes, wollte ja ursprünglich die Änderung, aber es hängt halt im Moment an den Sozialdemokraten. Das ist ja sehr, sehr schade.
Sie haben gerade eben die AfD angesprochen und die AfD schreibt in ihrem Wahlprogramm im Juni 2017, um realistische Abtreibungszahlen erheben zu können, muss die Meldepflicht für Abtreibungen verbessert werden. Eine Unterlassung der Meldung seitens des ausführenden Arztes muss spürbare Sanktionen nach sich ziehen. Eine Meldepflicht im medizinischen Kontext ist mir jetzt eigentlich nur bei hochansteckenden Infektionskrankheiten bekannt und jetzt weniger für Frauen, die das Recht wahrnehmen, selbst zu entscheiden, ob und wann sie ein Kind bekommen möchten. Woher rührt denn da dieses enorme Interesse von eben insbesondere Männern, was mir auch auffällt, wenn man sich jetzt das Geschlechterverhältnis der AfD anschaut, so eine Kontrolle über den weiblichen Körper auszuüben?
Also das Interesse gilt ja aber jetzt primär den Ärzten. Es ist in der ganzen Geschichte der Abtreibung immer so gewesen, dass man einerseits versucht, die Frauen zu bestrafen, aber auch immer die Menschen, die den Frauen helfen. Und das sind ja dann in dem Fall die Ärztinnen und Ärzte oder eben früher die Engelmacherin. Und dass man den Frauen dann eben den Zugang verwehren will. Und wenn die AfD jetzt einen Vorschlag macht, man müsste die Ärzte da noch mehr kontrollieren mit der Meldepflicht. Also wir haben tatsächlich die Meldepflicht für die Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland. Und wir können sicher auch von einer gewissen Dunkelziffer ausgehen. Das ist nach wie vor so, dass Frauen jetzt wieder vermehrt nach Holland, Österreich, in die Schweiz fahren, weil die Bedingungen eben zum Beispiel in Bayern oder in bestimmten Grenzregionen eben so schwierig geworden sind. Und der Zugriff auf den Menschen, also im Faschismus damals ging es auch ja um den Zugriff auf die Sexualität. Es sind ja gleichzeitig die Homosexuellen und die Prostituierten in die Lager gekommen und eben auch die jüdischen Ärzte, die zum Teil schon die Approbation verloren hatten und Abtreibungen machten. Oder jetzt hier mit dem 1933 Erlassens 219a ging es ja gar nicht, die Ärzte zu erwischen, die eine Abtreibung machten, sondern die, die gesagt haben, ich bin bereit, eine Abtreibung zu machen. Also man konnte die quasi im Vorfeld kriminalisieren. Und das ist auch das Problem des 219a heute, ein juristisches, dass er eben eine Vorfeldkriminalisierung einer Handlung macht, die überhaupt gar nicht mehr strafbar ist im Moment für die Ärzte. Die Ärzte handeln ja rechtmäßig, sie erfüllen eine Staatsaufgabe. Und das ist eben auch ein großer Angreifpunkt. Wir sind ja sicher, dass wir beim Bundesverfassungsgericht nachher zu einer Änderung kommen werden des Paragraphen oder dass der eben abgeschafft werden muss, eins von beiden. Und da liegt ein Problem eben drin, dass man nicht eine Handlung, die legal ist, im Vorfeld kriminalisieren kann. Aber die Nazis wollten eben genau das tun.
Das ist diese Kriminalisierung des Vorfelds einer rechtmäßigen Haupttat, der tatsächlich auch schon als sachwidrig qualifiziert worden ist von Juristinnen.
Ja. Es gibt ja viele, viele Juristinnen und Juristen. Es ist nicht nur der Deutsche Juristinnenbund, der Deutsche Anwaltsverein. 23 Strafrechtsprofessoren haben sehr früh eine Stellungnahme verfasst. Ganz, ganz viele haben gesagt, das ist juristisch so nicht haltbar. Der 2019, er hat halt nur nie jemand wirklich interessiert und ist auch so ein bisschen vergessen gegangen. Die meisten von den Ärzten und Ärztinnen, die angezeigt worden sind, zu denen ich auch Kontakt dann aufgenommen habe, die mir rückgemeldet haben, die meisten wussten überhaupt gar nicht, dass es ein Paragraph. Schon gar nicht die, die aus der ehemaligen DDR kamen, ja, die im einen völlig anderen Umgang mit dem Thema Schwangerschaftsaufbruch kennengelernt haben und es überhaupt gar nicht verstanden haben und davon auch nichts wussten, dass es diesen Paragraphen gab. Ich glaube, das hat mit der Sozialisation, mit der Geschichte zu tun, eben dass diese Trennung von Staat und Kirche es in der BRD ja nie gegeben hat. Ja, also wenn ich nach Frankreich mal zum Beispiel gucke, dann hat es da seit der Französischen Revolution eine ganz klare Trennung gegeben. So war das dann auch Mitterrand, der gesagt hat, dieses Medikament, nämlich die Mifgyne zum Schwangerschaftsabbruch, ist eine Errungenschaft für die Frauen und die Pharmafirma, die das nicht auf den Markt bringen wollte, aus Angst vor diesen religiösen Fanatikern, wurde gezwungen, das Medikament auf den Markt zu bringen. Das gibt es sonst nie in der Pharmaindustrie. Und das ist dann eben, wenn ich es jetzt auf Deutschland zurückführe, eben auch der Hintergrund, dass diese Vermischung von Staat und Kirche doch noch sehr, sehr deutlich wird und eben gerade im Strafgesetzbuch an zum Beispiel diesem Punkt, auch an anderen Punkten, aber in der Frage des Abtreibungsparagraphen ist es eben ganz extrem, die Einflüsse der Kirche.
Wie kann man Sie denn jetzt unterstützen oder auch die Initiativen, die dafür Informationsrecht und Entscheidungsrechte kämpfen?
Wichtig ist überall da, wo die Abtreibungsgegner Beratungsstellen oder Kliniken oder Arztpraxen belästigen, Frauen, also sind ja eigentlich hauptsächlich die Frauen, die sie belästigen, oder Veranstaltungen machen, dass da dann auch eine Gegenbewegung da ist. Ja, das haben wir ja im Moment auch mit dem Rechtspopulismus, dass es ganz wichtig ist, dass die anderen, das ist ja die Mehrheit, ja, dass die aufstehen und sagen, mit uns nicht. Wir sind demokratisch und wir wollen die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger. Und da muss man diesen Menschen, die eben nicht nur so zum Spaß da durch die Straßen laufen, sondern die wollen wirklich die Freiheit der Menschen einschränken. Und das dürfen wir nicht zulassen. Dann gibt es was anderes. Dieser Markus Krause zum Beispiel hat jetzt momentan mehrere Unterlassungsklagen am Laufen, wo er eben nicht möchte, dass sein richtiger Name publik wird. Und da gibt es aber jetzt zum Beispiel schon auch Zeitungen, die das dann veröffentlicht haben. Und diese Menschen, die da jetzt angezeigt sind, weil sie diesen Namen weitergegeben haben, die gilt es eben auch zu unterstützen.